Laut verschiedenster Studien haben Frauen die Männer in allen wichtigen Lebensbereichen abgehängt. Frauen ziehen bei der Bildung immer mehr davon, sind weniger kriminell, nehmen weniger Drogen, sind insgesamt gesünder und leben deshalb auch noch länger. Warum das so ist und was das für unsere Welt bedeutet, das fragen wir jetzt Professor Klaus Horemann. Er ist Sozial- und Bildungswissenschaftler von der Uni Bielefeld. Guten Tag, Herr Professor Horemann.
Schönen guten Tag.
Herr Professor Horemann, Sie sagen, mit der Frauenförderung, die in den 60er und 70er Jahren begann, waren wir sehr erfolgreich. Vielleicht können Sie uns an dieser Stelle noch mal ganz kurz skizzieren, woraus diese Frauenförderung bestand und wie sie gewirkt hat.
Nun, im Westen Deutschlands war das ganz eindeutig. In den 1970er Jahren wurde allen, die das Bildungssystem beobachteten, schlagartig klar, wie benachteiligt die Mädchen sind. Das katholische Arbeitermädchen vom Land galt als Verkörperung der Zurücksetzung, die das weibliche Geschlecht im Bildungswesen hatte, und dann mit einigem Verzögern, unterstützt auch durch eine sehr engagierte Frauenbewegung, hat es dann eine breit gefächerte Mädchenförderung an Schulen, Frauenförderung dann auch darüber hinaus gegeben. Wir können sehen, sie war von einigem Erfolg, denn inzwischen sind die Mädchen und die jungen Frauen im Schulsektor fast überall besser, Sie haben es eben schon gesagt, als die jungen Männer. Wir müssen allerdings hinzufügen, es gilt noch nicht für den beruflichen Bereich. Da klopfen die gut ausgebildeten Frauen, auch an den Hochschulen sind sie jetzt allmählich schon vorne, kräftig an die Tore, aber noch ist ihr Anteil, noch sind ihre Chancen im Berufsbereich klein. Da muss auch weiterhin unbedingt eine Frauenförderung betrieben werden.
Jetzt fordern Sie aber auch eine Männerförderung nach einem ähnlichen Muster.
Genau. Ich glaube, dass wir im pädagogischen Bereich lernen können von diesem Erfolg, dass man der Bereitschaft, sich mit Lebensanforderungen tagtäglich gut auseinanderzusetzen, dass man ein Geschlecht gezielt fördern kann. Das ist ja die ermutigende Botschaft der erfolgreichen Frauenförderung. Das brauchen wir jetzt für Jungs und für junge Männer. Und das heißt für mich, auch den Jungen jetzt spiegelbildlich zu dem, was wir in der Frauenförderung geschafft haben, in der Mädchenförderung an Schulen, den Jungen zeigen, dass sie in Bereichen der Leistung, in denen sie von Natur aus vielleicht gehandicapt sind, das sind die Sprachen, die Kommunikation, alles was mit Empathie, also mit sich hinein vertiefen in andere Menschen, psychologischen Aspekten zu tun hat, dass sie da sich weiterentwickeln können, aber auch müssen, wenn sie mithalten können wollen. Wir haben das gleiche spiegelbildlich gemacht bei den Mädchen in den Schulen. Die wurden in Mathematik, die wurden in den Naturwissenschaften, in den technischen Fächern trainiert. Und die Früchte können wir heute sehen. Sie sind da kräftig in ihren Leistungen vorangekommen. Die Jungs zum Beispiel beim Lesen, im Deutschunterricht, eben bei allen sprachlichen Dingen mit einem Handicap, wahrscheinlich ihre Anlage. Und wir wissen, das muss nicht so bleiben. Das kann mit guter pädagogischer Arbeit kann das überwunden werden. Und da müssen wir heute ansetzen.
Über die Anlagen sprechen wir vielleicht später im Gespräch noch einmal. Aber Sie haben ja auch gesagt, dass über die Frauenförderung der vergangenen Jahrzehnte die Männer vergessen wurden. Ist es nicht vielmehr so, dass Frauen im deutschen Durchschnitt immer noch 23% weniger verdienen und Männer im Wesentlichen die Spitzenpositionen besetzen?
Ja, das ist so. Das habe ich eben ja auch schon gesagt. Deswegen darf man auf keinen Fall jetzt aus dem Erfolg der Mädchenförderung in den Schulen und der Förderung von jungen Frauen in den berufsausbildenden Bereichen bis hin zu den Hochschulen daraus, und das war erfolgreich, eben daraus dürfen wir nicht schließen, dass wir es schon geschafft haben, Frauen im Berufsbereich gleichberechtigt die Chancen zu geben. Das ist nicht der Fall. Da hinken wir auch in Deutschland noch einmal hinter den meisten anderen europäischen Ländern hinterher. Hier haben wir also noch enorme Arbeit zu tun. Wir können aus den Jugendstudien auch erkennen, was hier zu tun ist. Die jungen Frauen, auch wenn sie sehr gut ausgebildet sind, hervorragende Zeugnisse haben, sie trauen sich nicht so ohne weiteres, sich einem Wettbewerb zu stellen, um herausragende Stellen. Sie haben auch noch etwas innere Ängste, dass sie den Anforderungen an Führungskräften gewachsen sind. Und sie stoßen eben nach wie vor auf eine überwiegend noch männliche Form der Auswahl. Das sind viele Dinge, da kommt sicherlich noch mehr zusammen, die sie bremsen. Und hier ist noch viel zu tun.
Sie sagen ja auch, Frauen hätten eine höhere Motivation. Sie wollen Karriere, und Familie, sie wollen alles. Warum schaffen denn laut verschiedener Studien viele Jungen und Männer nicht einmal eines von beidem?
Ja, das ist eine Frage, die mich auch sehr beschäftigt. Wir haben das aus den Jugendstudien, die letzte Shell-Jugendstudie hatte das sehr deutlich gezeigt. Ich befürchte, da hat sich nichts dran geändert, wenn wir die neue Studie jetzt im September 2010 vorlegen. Die jungen Männer, sie sind nach wie vor der Auffassung, Sie haben es eben angedeutet, dass ihre Rolle als Mann darin besteht, dass sie berufstätig sind. Manchmal kann man sogar etwas kritisch sagen, viele glauben, sie bräuchten sich in der Schule gar nicht allzu viel anzustrengen, denn sie bekommen ja später sowieso eine erfolgreiche berufliche Position. Die Zeiten sind vorbei, aber das steckt noch vielen sehr in den Köpfen. Und damit verbunden ist die Vorstellung, dass sie, weil sie ja die Broternährer, die Broterwerber der Familie später sein werden, dass sie dann auch nicht für die Kindererziehung und auch nicht für die Haushaltsführung zur Verfügung stehen können. Und damit schneiden sie sich von vielen Bereichen ab. Sie haben sich auf das K der Karriere, wenn man das mal im Sprachbild so ausdrückt, konzentriert und sie blenden aus Küche und Kinder und Kirche oder Kommune, wenn wir mit diesem Bild der 3 oder 4 oder 5 Ks einmal spielen. Also, die jungen Frauen haben sich alle diese Ks erschlossen. Sie sind breit aufgestellt. Sie haben zur Kinder, Küche und Kirche, Kommune, haben sie das K der Karriere sich hinzugeholt und bewegen sich bereits sehr selbstständig drin. Sie möchten das alles miteinander verbinden. Und die jungen Männer ziehen sich auf das K der Karriere immer noch viel zu stark zurück, hemmen sich damit, sperren sich damit aber auch, ja, soziologisch gesehen, in ein Rollengefängnis ein, denn sie sind nicht so flexibel und so beweglich, wie sie sein sollten, um sich in einer veränderten Welt einfach geschickt und selbstständig zu bewegen.
Nun sprechen Sie damit ja über Rollenbilder, aber was ist Ihrer persönlichen Meinung nach denn tatsächlich typisch männlich und was typisch weiblich?
Ach, ich glaube, da muss man sich schon trauen, als Sozialwissenschaftler, der ich bin, auch auf die Anlagen zu schauen. Und typisch männlich ist eine soziale Raumergreifung über Aktivität und Bewegung. Das ist gewissermaßen das genetische Potenzial des Jägers, der die Umwelt erschließt, der auf die Pirsch geht, der eine Machtausübung, eine Kontrolle seiner Umwelt möchte, dabei mit körperlichen Kräften vorgeht. Das muss heute verarbeitet werden. Das muss auch im schulischen Bereich zumindest erst einmal zugelassen werden. Dagegen wäre typisch weiblich, das sind selbstverständlich Archetypen, die in der Realität nicht unbedingt haargenau so vorkommen, aber doch bei jedem Mann, bei jeder Frau anzutreffen sind in kräftigen Spuren. Typisch weiblich wäre eben auf soziale Gemeinschaft, auf Zusammenhalt, auf die Sammlung zu achten, also das genetische Potenzial der Sammlerin, Macht auszuüben, indem man Netzwerke pflicht und darauf dann Einfluss nimmt, insgesamt auf soziale Verständigung, auf soziale Harmonie zu achten. Solche archetypischen, sicherlich jetzt von mir absichtlich etwas zugespitzten, klischeehaft formulierten Muster, die bilden schon den Kern von Männlichkeit und Weiblichkeit. Und ich denke, sie müssen in der Pädagogik bei den kleinen Kindern, dann aber auch bei den in der Pubertät, wo das noch einmal alles kräftig ausbricht, sie müssen unbedingt berücksichtigt werden.
Nun gibt es ja verschiedenste Antworten auf die Frage nach den Unterschieden zwischen Mann und Frau. Feministisch betrachtet gibt es naturgegeben keine, da ist alles Sozialisation. Neurologen und Biologen widersprechen dem aber immer lauter. Mal abgesehen davon, inwieweit auch Naturwissenschaften ideologisch vorgeprägt sein können, ist es doch ein historischer Fakt, dass vor allem behauptete Unterschiede bzw. Rollenzuweisungen zu Diskriminierung und Benachteiligung der Frau geführt hat. Bis heute. Also wohin bringt uns eine Debatte, die jetzt die Schwierigkeiten der Männer in der heutigen Lebenswelt beklagt?
Nun, die kann nur so weit uns bringen, dass wir auch das männliche Geschlecht, also wir Angehörigen der Bevölkerungsgruppe Männer, dass wir uns alle dazu bringen, mit Offenheit, mit Flexibilität, mit Bereitschaft zur Solidarität anpacken an den Stellen, wo es wirklich wichtig ist, unseren Alltagsaufgaben nachzugehen. Und das heißt für mich, die Männer ermutigen, so wie die Frauen das, wie ich glaube, doch schon in einem größeren Ausmaß insgesamt geschafft haben. Männer ermutigen, mit ihrer Männerrolle zu spielen, sie aktiv auszugestalten. Ich kann heute zum Glück ein weicher Mann sein, ein sehr sensibler, ein sozial engagierter Mann und dennoch klar Angehöriger des männlichen Geschlechtes sein. Ich kann der traditionelle Mann sein, der auf Körperkraft, auf Durchsetzungsvermögen, auf Strukturierung setzt. Dazwischen liegen viele Varianten und junge Männer, vielleicht auch die im mittleren Alter, zu trainieren und anzuhalten, dass sie sich eine solche Gestaltung ihrer eigenen Rolle als Mann immer altersgemäß, immer natürlich auch in Rücksicht auf die berufliche Situation und auf die persönliche, auch die familiäre Situation, dass sie sich ein solches Bild auswählen und daran arbeiten, ein aktiver Mann mit einer bestimmten Vorstellung von Männlichkeit zu sein. Das wäre meine Vision und ich denke, das kann in pädagogischen Bereichen vorbereitet werden, in den Schulen, vielleicht sogar schon in den Kindergärten.
Über die Jahrhunderte hat sich in unserer bürgerlichen Welt ja eine Trennung zwischen öffentlichem und privatem vollzogen. Der dominante öffentliche Bereich, also die Arbeitswelt, ist ja vor allem durch das Prinzip der Konkurrenz mit männlichen Zuschreibungen besetzt. Heute beobachten wir, wie das weiblich zugeschriebene Private sich an vielen Stellen im Öffentlichen auflöst. Wenn Frauen heute angeblich besser in der Arbeitswelt zurechtkommen, ist das dann nicht auch ein Beweis dafür, dass die vermeintlich naturgegebenen Unterschiede nicht doch eher behauptete, also ideologisch sind?
Schwer zu sagen. Es könnte auch sein, dass sich im beruflichen Bereich Verschiebungen ergeben haben, die den Frauen durchaus auch von ihrem angelegten Naturell her entgegenkommen. Immer mehr Kommunikationsanforderungen, Abstimmungen, Netzwerkbildungen könnte ich als Beispiel nehmen. Und ich habe das vorhin ja als archetypisches Element einer charakteristischen Frauenrolle bezeichnet. Immer mehr Sprache, immer mehr Möglichkeiten und Fähigkeiten, mit einem Team so zu arbeiten, dass jeder aus dem Team sich angesprochen fühlt, darüber Einfluss auszuüben, um nicht zu sagen Macht auszuüben. Das ist nicht weit weg von modernen Führungsstilen, die in modernen Management-Seminaren gelehrt werden. Also diesen Aspekt dürfen wir auch nicht vergessen. Es gibt für den klassischen Mann, der sagt, hier bin ich, hier stehe ich, ich entscheide hier und ich kümmere mich nicht um die Bedürfnisse anderer, sondern ich habe nur die Sachzwänge im Auge. Für den gibt es immer weniger Raum. Das ist keine Führungskonstellation mehr, die in allen Berufsbereichen heute durchschlagen kann und Erfolg haben kann. Also hieran sehen wir eine Verschiebung von beruflichen Anforderungen, Globalisierung mit Sprachkompetenzen, übrigens auch noch ein Aspekt, der eine Rolle spielt und Frauen möglicherweise entgegenkommt. Das müssen wir mit ins Bild nehmen und das spricht für mich auch dafür, eben zu sagen, junge Männer und Männer im Beruf sollten an sich arbeiten, sollten die Chancen ergreifen und sich erweitern in ihren Perspektiven, ihren Lebenssichten und auch in ihren Fähigkeiten. Und für Frauen gibt es aus den genannten Gründen bessere Chancen, als das vielleicht vor 20 oder 30 Jahren der Fall war, auch eben durch solche Verschiebung von Anforderungen.
Einige Ihrer Kollegen sagen ja auch, den Jungs fehlt in den Schulen die Vorbildrolle. Sie fordern deswegen auch Quotenlehrer und Erzieher. Politisch gewollte Quoten, bringt das was?
Ja, das darf natürlich nicht verkrampft wie eine Quote daherkommen, dann haben wir nicht viel davon. Ziel muss sein, dass Jungen auch schon im Kindergarten, auch schon im Vorschulbereich und dann in der Grundschule, in den weiterführenden Schulen wird es allmählich auch schon ein Thema, weil immer mehr weibliche Fachkräfte dort tätig sind und schon zahlenmäßig überwiegen, dass Jungen also als Schüler ein Modell vorfinden, was ihnen zeigt, so geht also ein Vertreter meines Geschlechtes mit den Alltagsanforderungen um, zum Beispiel hier im Kindergarten, zum Beispiel hier in der Schule, zum Beispiel in der Hochschule, da haben wir noch einen Männerüberschuss, deswegen ist das da noch nicht aktuell. Wir brauchen solche soziale Lernmöglichkeiten anschaulicher Art in den Bildungseinrichtungen. In den Familien ist auch alles in der Hand von Frauen, von Müttern, was den Erziehungsprozess betrifft. Da haben sich Männer sehr weit zurückgezogen. Also das führt schon tatsächlich dazu, dass den Jungen Modelle dafür fehlen, wie man als Mann in dieser Welt lebt. Die sind zu weit weg von ihnen. Sie greifen dann die Jungen häufig zu Fernseh- und Filmen und anderen klischeehaften Darstellungen, um sich ein solches Vorbild, ein solches Modell zu holen. Das muss aber nicht unbedingt sehr lebenstauglich sein. Das spricht dafür, zu werben, dass in den pädagogischen Bereichen der Männeranteil wieder größer wird. Der war vor 30, 40 Jahren riesengroß. Das hat sich in der Zeit verschoben. Das wird häufig vergessen. Das ist ja kein typischer Frauenberuf, sondern erst heute zu einem geworden. Das sollte wieder ein Beruf für beide Geschlechter sein, weil dann eine bessere pädagogische Arbeit auch für beide Geschlechter möglich ist, aber vor allem auch für die Jungs. Und ich denke, ja, das spielt schon eine Rolle, dass wir so starke weibliche Züge des Umgangs in Kindergarten und in den Schulen haben, ein bisschen zu den Leistungsanforderungen, was ja unvermeidlich ist, wenn das Personal überwiegend weiblich ist, geht gar nicht anders. Das könnte eine strukturelle Benachteiligung der Jungs und der männlichen Schüler sein.
Sagt Professor Klaus Hochelmann, er ist Sozial- und Bildungswissenschaftler von der Uni Bielefeld. Vielen Dank, Herr Professor Hochelmann.
Ich danke für Ihr Interesse. Tschüss.